Ich glaube, das sind viel mehr Menschen, als wir denken, die aus dieser Geschichte hier sehr positiv herauskommen werden, die sich nämlich in den letzten 12 Monaten Gedanken gemacht haben, wie noch nie in ihrem Leben. Und ich glaube, dass das der Anfang einer besseren Gesellschaft sein wird.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Lothar Hirneise im Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Ich bin Isabel Brandau und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ja, und wenn du den ersten Teil dieses Interviews schon gehört haben solltest und jetzt hier beim zweiten Teil wieder dabei bist, dann gehe ich mal davon aus, dass du die Inhalte vom letzten Mal, ja, hoffentlich gut verdaut hast und dich jetzt darauf freust, noch mehr darüber zu erfahren, inwiefern wir gerade in der Medizin, aber auch in anderen Wissenschaften womöglich einem Dogma folgen, das wir gar nicht mehr hinterfragen, aber wie ich finde, hinterfragen sollten, weil wir uns bewusst oder unbewusst uns irgendwie auf ein paar Irrwegen befinden könnten, die unserer Gesundheit und unserem ja auch gesellschaftlichen Miteinander inzwischen mehr Schaden als Nutzen. Und mein Gast Lothar Hirneise, der ist eben nicht nur ein Kämpfer für außeruniversitäre Krebstherapien, er engagiert sich auch gesellschaftspolitisch und das schon weit vor der Corona-Politik. Doch seit März 2020 eben nochmal wesentlich mehr, definitiv. Und wir beide haben uns übrigens in einem sich aktuell noch im Aufbau befindenden Netzwerk kennengelernt. Es heißt Menschlich Wirtschaften und ist inzwischen in eine Genossenschaft gegründet. Und wir versuchen mit Menschlich Wirtschaften quasi im System, was wir gerade noch haben und was ja gerade ordentlich durchgerüttelt wird, quasi ein Parallelsystem mit neuen kooperativen Regeln zu wirtschaften aufzubauen. Wir möchten uns darin nicht nur wirtschaftlich austauschen, wir möchten auch gerne uns bilden und im besten Fall einfach gut leben. Und dieses Parallelsystem nennt sich soziale Dreigliederung und wurde von Rudolf Steiner, dem bekannten Anthroposophen und eben Begründer der Waldorfschulen, entwickelt. Er hat meines Wissens nach auch die Homöopathie entwickelt und die Demeter-Landwirtschaft. Also Rudolf Steiner ist ein höchst spannender Mensch gewesen, der es eben auch wagte, ein neues Gesellschaftsmodell zu entwickeln, das viele Probleme unserer Zeit lösen könnte. Eben die soziale Dreigliederung. Und davon ist Lothar Hirneise absolut überzeugt und wir sprechen eben auch darüber in diesem zweiten Teil. Wir werden auch darauf eingehen, welche gesundheitlichen Folgen diese aktuelle Politik für weite Teile der Bevölkerung haben könnte. Denn immerhin befinden sich sehr viel mehr Menschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten als früher, also als vor dem ersten Lockdown. Und auch sehr viel mehr Menschen befinden sich in prekären Situationen, zum Beispiel geprägt durch häusliche Gewalt oder auch Depressionen, die durch die Isolation verursacht wurden und auch die mediale Panikmache. Also auch dieser Teil des Interviews hat es natürlich in sich und ich hoffe sehr, dass du wieder Wesentliches für dich mitnehmen kannst. Also ich will gar nicht so viel ausholen. Los geht's!
Die wichtigste Krebstherapie der Welt ist Entspannung. Warum? Weil nur in der Entspannung kann sich mein Adrenalin wieder aufbauen. Das heißt, die einzigste Möglichkeit, um den Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen, ist ganz einfach, keines zu verbrauchen. Wie verbrauche ich keins? Indem ich ein saugeiles, glückliches Leben führe.
So, und wie darf das jetzt gelingen in der jetzigen Zeit? Ich habe den Eindruck, sehr, sehr viele Menschen hatten vielleicht mal ein saugeiles, die wenigen, die ein saugeiles Leben hatten, haben jetzt keins mehr, weil sie beispielsweise wirtschaftliche Sorgen haben, weil sie Angst durch die Medien transportiert bekommen, wenn sie sich sowas gezielt tatsächlich auch angucken, Freundschaften auseinanderbrechen, Familien auseinanderbrechen, weil man sich nicht einer Meinung ist und die andere Meinung nicht ertragen kann. Also all das, was gerade hochgespült wird, habe ich den Eindruck, Adrenalin wird tendenziell noch mehr aufgebraucht, als wir es sonst schon in unserer Leistungsgesellschaft hatten.
Absolut.
Keine gute Zeit, oder? Um Krebs selbst zu therapieren für sich mit Parasympathikusphasen.
Keine gute Zeit. Und glaub mir, Isabel, wenn Menschen zu uns kommen, nur dass du weißt, 90% aller Menschen, die zu uns ins Zentrum kommen, haben Metastasen. Sind aufgegeben von Ärzten, zu denen hat man gesagt, man kann nichts mehr für sie tun. Was ja nicht stimmt, dieses Wort Mahn gibt es ja nicht. Ja. So, also, aber die haben ja Gott sei Dank verstanden, sonst würden sie nicht zu uns kommen, dass sie selber oder andere Menschen sehr wohl ihnen helfen können. So, was kann man jetzt hier tun? Ja, ich kann nicht tun, dass ein Jens Spahn intelligenter wird. Das wird nichts mehr. Ich sag's mal knallhart. Ich kann auch nicht vorziehen, dass eine Angela Merkel geht, davon abgesehen, dass es sowieso nicht hilft, wenn die geht, weil die beiden, die nachkommen, werden schlimmer sein. So, also wir haben keinen Vorteil hier, wenn wir die Welt nach außen anschauen. Wir können nur nach innen gehen, was übrigens das Wort Esoterik ja bedeutet, nach innen gehen. So, und das ist das, was wir tun können. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr, was es hier auf eine Demonstration gehen soll, dass ich nicht mehr ein Video mache, dass ich nicht mehr versuche, von mir aus sogar zu missionieren und die Welt zu retten. Das ist ja okay, aber ich muss eins lernen. Zuerst ich einen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesunden Egoismus zu haben, ja. Ich muss zuerst nach mir schauen. Und dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch anderen Menschen helfen. Und das ist jetzt extrem wichtig. Ich verstehe zwar, dass ganz viel Leid, ich lebe zwar meistens auf einer Insel, aber trotzdem auch immer bekomme ich sehr wohl mit, wie es Menschen geht auf dieser Welt. Und ich habe ganz viele Freunde auch in ganz armen Ländern, in Asien zum Beispiel, in Indien zum Beispiel, wo ich regelmäßig mit jemandem spreche und denke, meine Güte geht's uns gut, weil wir haben keine Ahnung, wie es in anderen Ländern wie Philippinen oder Indien, mit denen ich fast jeden Tag Kontakt habe, wie es da zugeht. So, was können wir tun? Es reicht aber nicht zu wissen, dass es anderen noch schlechter geht. Wir müssen einfach nach innen schauen und für uns einen Weg finden. Und dieser Weg, und das ist jetzt das Wichtige, hängt nicht von den Finanzen ab. Ganz viele Menschen haben jetzt natürlich, wenn ich nur an die Gastronomie denke, extreme finanzielle Probleme. Klar, ich verstehe das. Aber Achtung, mein Lebensglück hängt nicht von Finanzen ab. Punkt. Und schon gar nicht in einem reichen Land wie Deutschland. Es hängt nicht von Finanzen ab. Natürlich ist es einfacher, First Class zu fliegen wie Economy. Bezweifle ich mit gar keiner Sekunde. Nur, ich komme mit Economy auch an mein Lebensziel. Und wir müssen ab und zu mal, wenn wir kein Geld haben, eben Economy fliegen. Und so ist es im Leben auch. Es ist unglaublich toll, 10.000 Euro im Monat zu haben. Aber wenn wir das mal nicht haben und dann haben wir jetzt eben nur 1.000, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir mit diesen 1.000 Euro genauso glücklich sind. Und da müssen wir jeden Einzelnen, muss sich da anschauen. Ja, das Leben ist eben nicht immer wunderschön da oben und nur was weiß ich was. Aber wir können es draus machen. Wir können jeden Tag aufstehen und entscheiden, heute ist der schönste Tag meines bisherigen Lebens. Und zwar unabhängig von Jens Spahn und Frau Merkel. Wenn ich das möchte, kann mir ein Jens Spahn und Angela Merkel, können mir meinen Tag nicht versauen. Ich kann denen erlauben, dass sie mir meinen Tag versauen, ohne Zweifel. Aber ich kann es auch nicht. Ich kann auch sagen, nee, ihr zwei nicht. Und ja, es ist nicht schön, seinen Beruf zu verlieren. Ich habe übrigens auch sehr viel Geld verloren gerade. Ja. Und jetzt, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich jetzt jammern bis zum Geht nicht mehr? Nein, das ist für mich überhaupt gar keine Alternative. So, das ist das, was der Einzelne tun kann. Der Einzelne kann jeden Tag von Neuem entscheiden, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Punkt. Gesellschaftlich müssen wir aus meiner Sicht ebenfalls etwas tun. Und ich habe mich jetzt durch Corona in den letzten 12 Monaten mit verschiedensten, ich sage mal, gesellschaftlichen Systemen auseinandergesetzt. Und für mich übrig geblieben als einzigste, ich sage mal, langfristige Alternative ist die sogenannte soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner. Ich bin kein Anthroposoph übrigens. Ich war auf keiner Waldorfschule, auch meine Kinder waren auf keiner Waldorfschule. Ich kann auch nicht so toll zitieren, was Rudolf Steiner alles gesagt hat. Aber eins habe ich in der Auseinandersetzung mit der sozialen Dreigliederung jetzt in den letzten 12 Monaten lernen dürfen. Das ist für mich die mit Abstand intelligenteste Form, gesellschaftliche Form, die wir haben könnten. Ja, um das ganz kurz zu sagen, was das bedeutet für die nicht wissen, was das bedeutet. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir 3 verschiedene Systeme haben, das sogenannte Rechtsleben, das Wirtschaftsleben und das Geistesleben. Also Rechtsleben sind jetzt unsere Politiker und all die Gesetzgebungen. Das Wirtschaftsleben, klar, da haben wir die ganzen Firmen. Und das Geistesleben ist jetzt die Bildung oder die Medizin, unser Schulsystem, all diese Sachen, ja. So. Und was bei Steiner anders ist gegenüber dem jetzigen System ist, dass jedes dieser drei Systeme unabhängig ist vom anderen. Das heißt, kein Politiker kann dem Wirtschaftsleben reinreden. Kein Politiker kann einem Arzt zum Beispiel reinreden, wie er seine Patienten zu behandeln hat. Und so weiter. Es gibt dadurch zum Beispiel auch keine Lobbyarbeit mehr, weil die Wirtschaft kann die Politik gar nicht mehr beeinflussen, selbst wenn sie wollte. Dadurch würde jegliche Art von Lobbyismus, was ja für uns aus meiner Sicht mit das Schlimmste ist, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist ja Lobbyismus. Und das würde alles wegfallen. Und ich denke, wir müssen jetzt damit beginnen, diese Krise als Chance zu sehen. Und ich sehe ja jetzt, wenn ich denke, die Diskussionen der letzten 12 Monate mit Menschen auf der ganzen Welt, die ich geführt habe, kommt mit jedem zweiten, habe ich über Gesellschaft diskutiert. Wie soll es denn nach Corona weitergehen, ist oftmals die Frage. Es gibt kein nach Corona. Es gibt auch kein nach 9/11, ja. Es gibt kein nach Terrorismus, ja. Wir werden mit den Terrorismusgesetzen für immer leben. Wir werden auch mit den sogenannten Corona-Gesetzen, die jetzt kommen werden, egal ob das Impfausweis oder was immer das ist, wir werden mit diesem Wahnsinn für immer leben müssen, dürfen, können. Und aber wir bestimmen, wie wir damit umgehen werden können. Und eine Möglichkeit und für mich mit Abstand die beste im Moment, die ich sehe, ist die soziale Dreigliederung.
Ja, also das ist sicherlich jetzt hier, auch wenn ich mit Blick auf die Uhr, zu kompliziert, das noch weiter zu erläutern. Ja. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken, dass man sich selber darüber nochmal einlesen kann. Was ich aber interessant finde, ist, ich habe gestern erst eine Unterhaltung geführt mit einem Pärchen, wo es auch darum geht, wen wählen wir denn zur Bundestagswahl? Und wir haben eben darüber gesprochen, gibt es eine andere Möglichkeit zu diesem Parteiensystem? Ist Demokratie automatisch Partei? Natürlich, wir wissen international gesehen, dass es unterschiedliche demokratische Systeme gibt. Aber so, wie es jetzt hier gerade ist, scheint es vielen Menschen schwer zu fallen, auch dieses Dogma, in dem wir gerade leben, es braucht Parteien, es braucht eine Regierung, es braucht irgendwie eine Elite, die die große Masse führt, auch als Dogma immer wieder zu brauchen. Man kann nicht anders denken. Ist die soziale Dreigliederung oder auch was du grundsätzlich in deinen und Gesprächen auch mitbekommst, ein Ausweg daraus? Also können wir dieses, brauchen wir dieses Dogma oder können wir anders denken? Kann eine Gesellschaft anders aussehen? Also, brauchen wir Parteien?
Wir brauchen Parteien oder andersrum. Wir brauchen Politiker, klar, weil wir brauchen ein politisches System, die aber ihre Arbeit unbestechlich machen. So, und das ist eben in der sozialen Dreigliederung der Fall, weil es lohnt sich nicht, die da zu bestechen, ja. Erstens mal, das ganze System, wie es aufgebaut ist, kann man nicht mehr Parteien bestechen, man müsste alle einzeln bestechen. Und das Zweite ist, es lohnt sich nicht mehr zu bestechen, weil die Politiker gar keinen Einfluss mehr auf das Wirtschaftsleben haben. Als Beispiel, im Moment bekomme ich ja von den Steuergeldern meines Nachbarns 6.000 Euro geschenkt, wenn ich ein E-Car kaufe, also ein elektrisches Auto, ja? So, warum? Also wer hat da wen bestochen, wie? Ja, also die Politiker machen Gesetze für die Wirtschaft. Warum? Weil ihre Parteien dadurch Geld bekommen. So, und in der sozialen Dreigliederung gibt es so ein System gar nicht mehr. Also die Wirtschaft kann gar keinen Politiker mehr bestechen. Um auf deine Frage zurückzukommen. Wir brauchen Politiker, die aber nicht die Macht haben, den anderen alles vorzuschreiben. Also ein Politiker darf mir nicht vorschreiben, ob ich demonstrieren gehe. Der darf mir nicht vorschreiben, wie ich mich zu behandeln zu lassen habe, zum Beispiel. Ja? Ein Politiker darf auch nicht vorschreiben, wie eine Schule ihre Kinder zu unterrichten hat und so weiter und so fort. Also diese drei autonomen Systeme kann keiner Einfluss nehmen auf den anderen. Ja? Wenn wir jetzt, ich sage mal, was jetzt viele tun, ich auch, ich glaube, ich habe jetzt 5 Einladungen bekommen, in Parteien mitzumachen. Ja, ich werde ganz sicher nie in eine Partei reingehen, die man bestechen kann. Und auch wenn alle sagen, ja, wir lassen uns nicht bestechen, wir sind unbestechbar. Schau dir doch mal das Schöne an von den Grünen. Ja, ich kann mich erinnern, wo wir auf die Straße gegangen sind. Ich war mal Zivildienstleistender vor ja, 40 Jahren ist es fast schon her. Da sind wir auf die Straße gegangen und da waren die Grüne noch die Grüne, so wie wir uns das damals vorgestellt haben. Heute ist die Grüne ja manchmal rechtslastiger wie die CSU früher unter Franz Josef Strauß, ja. Also auch die Entwicklung einer Partei geht immer in die falsche Richtung. Und alle Parteien, die auch jetzt irgendwas versprechen, ja, wahrscheinlich meinen es die besser, aber sie werden nachher in einem System agieren müssen, wo sie irgendwann bestechbar werden. Und glaub mir, jeder ist bestechbar. Jeder ist bestechbar. Es ist doch nur die Summe. Es geht doch nur, wie ich dem sein Ego mir kaufe. Und deshalb, wir dürfen eins nicht folgenden Denkfehler machen. Wir müssen weg von Menschen. Wir müssen hin zu Systemen. Ja. Wir müssen weg davon, dass Menschen wichtig sind. Wir müssen einfach da davon weg. Ich weiß, es hört sich zuerst mal verrückt an, weil auch in einer Partei sind es natürlich die Politiker, die Menschen, die Persönlichkeiten. Das verstehe ich. Aber wir müssen einen Politiker zwingen, in einem System zu arbeiten, wo er sofort ersetzbar ist und wo er als Mensch nicht wichtig ist, sondern das System ist das einzig Wichtige.
Wobei das ja aktuell noch genauso ist, wie du es schon gesagt hast. Es ist ganz egal, ob wir jetzt Jens Spahn, wenn wir da mit dem unzufrieden sind, da sind ja auch anscheinend genug Menschen, die ihn auch ganz toll gerade finden, oder auch Frau Merkel, wenn die weg wären, würden andere nachrücken, weil das System aber bleibt, wie es ist, wird sich nur minimal etwas verändern und vielleicht auch nicht unbedingt dann fürs Allgemeinwohl. Ja. Ja.
Absolut, absolut. Wird sich gar nicht. Auch die sogenannten neuen Parteien, ich weiß, dass sie es alle gut meinen. Aber erstens einmal ist es komplett irreal, wenn die glauben, sie kommen über irgendwelche 5%-Grenzen, geschweige denn über zweistellige Summen. Das halte ich für komplett. Und zwar nicht, weil die Menschen das nicht taugen als Menschen, sondern weil das System das einfach nicht zulässt. Das System wird so etwas nicht zulassen. Die schlagen wie früher bei Star Wars, ja, das Imperium schlägt zurück. Die werden das immer nur in einem bestimmten Maß, damit man eine Demokratie vorspielen kann. Wir sind doch keine Demokratie. Wir sind ein Propagandaland. Man muss ja nur den Fernseher einschalten und man sieht Tag und Nacht Propaganda, ja. Also wir sind keine Demokratie, wie uns verkauft wird hier permanent. Das ist schon lange auf gut Deutsch gesagt den Bach runter. Wir werden von Geld regiert, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und deshalb, wir brauchen Systeme, wo diese Geldregulatorien nicht mehr greifen können. Und im Moment kenne ich in dieser Form nur die soziale Dreigliederung.
Ja, also ich bin da ganz bei dir, genau wie du es auch erläutert hast. Ich denke, ich werde im Abspann nochmal etwas von meiner Seite auch dazu erläutern. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass meine Hörer bislang jetzt sehr überrascht sein werden über diese Äußerung, gerade was das Thema Demokratie angeht. Und das ist vielleicht auch mal so die vorletzte Frage, die ich an dich stellen möchte. Was ist denn aus deiner Sicht so die Schnittmenge, die du für dich siehst in all deinen Engagements? Wir sind jetzt hier vorhin beim Thema Krebs gewesen, Pharmaindustrie, Lobbyarbeit, Bestechlichkeit, alternative Therapien. Wir sind jetzt angekommen bei der sozialen Dreigliederung, neue politische Systeme zu gestalten. Was ist für dich in dem Moment der Faden, den du am Ende zusammenhältst, was ist für dich die Schnittmenge, die du in allem siehst? Hat das alles miteinander zu tun oder sind das für dich einzelne Teile, in denen du dich engagierst?
Nein, da gibt es tausende von Schnittmengen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Aber jetzt komme ich wieder, was ich vorher schon gesagt habe. Wir können, egal mit welchen Schnittmengen, egal wie wir uns nicht frei bewegen können, im wahrsten Sinne des Wortes, wie im Moment ist, ja, egal wie wir eingeschnitten werden, wir können trotzdem entscheiden, okay, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Ja. Heute, oder ich nenne es noch anders, kreiere deine eigene Insel. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Kreier dein eigenes Leben, deine eigene Insel, in der du dich unabhängig von der Geldmenge, unabhängig von der Politik und sogar unabhängig von anderen Personen bewegen kannst, sogar deiner eigenen Familie. Das ist das Erste, was Menschen tun müssen und was 99% der Bevölkerung ja nicht macht, logischerweise. Und deshalb leiden ja jetzt auch so viele. Ich habe während Corona noch nicht gelitten. Ich habe zwar gesehen, hoppla, da sollte man sich wohl engagieren. Am Anfang bin ich auch einen Irrweg gegangen, nämlich den Irrweg der Aufklärung. Ich bin anderer Meinung. Wir haben einen Verein gegründet. Wir haben ich saß Tag und Nacht hier und habe Internetseiten gemacht und Videos gepostet und ich weiß nicht gemacht. Und ich bin auch einen Irrweg gegangen. Ich habe gedacht, naja, ich kann das ähnlich wie bei Krebs machen. Wir müssen Menschen nur mehr aufklären und habe aber einfach gesehen, hoppla, die Angst blockiert ja die Aufklärung. Du kannst einen Menschen, der Angst hat, sagen, was du willst. Das kommt ja gar nicht an. Und im Moment haben wir zwei Ängste, die alles blockieren. Die eine Angst ist vom Virus. Das blockiert den Großteil der Deutschen beziehungsweise fast der ganzen Welt. Ja. Die anderen haben Angst, dass man ihnen ihr bisheriges Leben beziehungsweise die Freiheit wegnimmt. So, aber die agieren auch in der Angst. Wenn ich auf der Straße brülle, und Achtung, ich bin nicht gegen den Demonstrieren, bitte nicht meine Worte jetzt umdrehen, aber wenn ich auf der Straße rumrenne und schreie und ihr nehmt mir alle meine Freiheit weg, dann habe ich genauso Angst. Ich agiere also immer in der Angst. Und das, was ich tun muss, ist zuerst mal diese Angst anschauen. Nicht ignorieren, Achtung, ja, nicht ignorieren, weil sie sonst tritt ein Verdrängungsmechanismus ein und der holt einen irgendwann später wieder ein. Nein, einfach die Angst anschauen und dann ganz genau analysieren, wo kommt diese Angst her, ist die denn wirklich so real, dann schaue ich mir Statistiken an, dann fange ich an zu recherchieren und mache all diese Dinge, was ja schon immer mehr Menschen, Gott sei Dank, inzwischen tun. Ja, das ist also richtig, die Angst anschauen. Ich muss mir aber auch die andere Seite anschauen, also die Angst vor Freiheit. Meine Freiheit, die kann mir keiner nehmen. Wie soll mir jemand meine Freiheit nehmen? Ich kann vielleicht nicht mehr so toll reisen wie früher und ich kann das eine oder andere nicht tun. Ich bin doch trotzdem ein toller, freier Mensch. Und wenn ich diese Dinge nicht mehr tun kann, dann kann ich andere, wie meine Kinder sagen würden, richtig geile Dinge tun. Es gibt so viel tolle Sachen auf der Welt, die ich tun kann. Mir kann meine Freiheit keiner nehmen, überhaupt gar nicht.
Warst du immer schon so angstbefreit oder ist es vielleicht auch durch die Zusammenarbeit mit den vielen Krebspatienten vielleicht auch so gekommen?
Also ich war noch nie ein besonders ängstvoller Mensch. Ich bin auch schon als junger Mann ganz viel gereist und war im Dschungel und ich weiß was ich weiß. Also ich hatte nie diese gigantische Angst wie viele andere Menschen vielleicht. Aber ich habe natürlich die große Angst, ja sogar vom Sterben, habe ich natürlich durch die Arbeit mit Krebskranken verloren. Ohne Zweifel, ja, hast du richtig erkannt, ja. Wenn man mal Tausende von Menschen kurz vorm Tod sich mit denen unterhalten hat, dann hat man einen Vorteil gegenüber der Rest der Bevölkerung. Ich weiß, was wichtig ist im Leben. Weil, weißt du, Menschen, denen man dreimal jetzt gesagt hat, ihr werdet in den nächsten Wochen sterben, die interessieren sich nicht mehr für Geld verdienen, für Ego-Befriedigung, für Politik, für Herr Spahn. Das ist denen doch wurscht egal. Die interessieren sich wirklich nur noch für die, wie ich das nenne, wichtigen Dinge des Lebens, also die spirituellen Dinge. Warum bin ich hier? Was passiert nach dem Tod? Was passiert mit meiner Familie? Wie gehe ich mit meinen Menschen um, die ich am meisten liebe? Wie gehen die mit mir um? Also die wirklich wichtigen, mein Glaube kommt noch dazu, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die kommen. Die habe ich gelernt. Die habe ich von Krebskranken gelernt. Die kannte ich früher auch nicht. Aber die habe ich wirklich von finalen Krebskranken gelernt. Und deshalb, was soll denn mir passieren, um Gottes Willen? Die wollen mir meine Reisetätigkeit oder mein ganzes Geld wegnehmen. Bin ich immer noch frei und glücklich? Damit können sie mich nicht unglücklich machen. Also da muss schon verdammt viel anderes passieren, ja.
Ja. Ich habe gemerkt, ich bin in diesem Zustand in der Großstadt nicht so happy gewesen, weil es sehr viel mehr Energie kostet, sich da wirklich in einem guten Zustand zu halten. Meine persönliche Erfahrung. Und wir haben kurzfristig die Entscheidung gezogen, dann lassen wir es jetzt hinter uns. Es wird noch einige Zeit dauern, so wie es jetzt ist. Und dann gehen wir dahin, wo es viel leichter ist, wirklich in der Freiheit für sich zu sein und auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, auch für sich zu sorgen tatsächlich. Und diese Freiheit von Entscheidung, die habe ich ja tatsächlich. Ne? Also mir meinen Ort zu suchen und natürlich auch, mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, zumindest auch in meinem Leben geworden. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, vorletzte Frage, jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage, weil du das gerade so schön angesprochen hast. Wenn die Menschen es nicht schaffen sollten, jetzt für sich zu sorgen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal um die Sachen, die wirklich relevant sind, ob ich jetzt bereits krank bin oder ob ich gesund bin, zu entscheiden, ich bin jetzt glücklich, ganz unabhängig davon, ob wir hier gerade eine Wirtschaftskrise haben, eine Corona-Krise haben oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Was wird denn dann zum Beispiel mit dem Thema Krebs? Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Menschen es nicht schaffen, in den Parasympathikus zu kommen, Also diese Welle auch mal wieder absinken zu lassen von Anspannung und Adrenalinausstoß, weil sie sich die ganze Zeit mit den Zahlen befassen und möglichen Erkrankungen und Tod und was alles ins Haus stehen könnte. Was haben wir dann für Krebserkrankungen die nächsten Jahre?
Die werden dramatisch nach oben gehen. Krankheiten, man hat, ich zeige dir mal eine schöne Zahl, 2009 war ja, ich sage mal, das ganze Schweinegrippenthema war ja lächerlich gegenüber dem Corona-Thema. Ja, das hat uns ja wirklich nur am Rande tangiert. So, 2012, drei Jahre später, waren die Zahlen dramatisch nach oben gegangen. Vor allem auch nicht nur in den westlichen Ländern, sondern vor allem in den deutlich ärmeren Ländern. Also da, wo unter 8 Dollar, also sogenannte Stufe 2, wo unter 8 Dollar am Tag die Menschen verdienen. Und mit Stufe 1, also unter 2 Dollar, ist sowieso dramatisch. Aber vor allem in der Stufe sind erheblich mehr Menschen haben Krebs bekommen, aber nicht nur Krebs, sondern auch andere Erkrankungen. Bei dieses Mal, da Corona deutlich länger dauern wird, weil wir werden ja dieses Jahr dieses Thema nicht abschließen. Das geht sicherlich in das nächste Jahr hinein. Ja, so wir werden also, das wird sich weiter hinauszögern bis mindestens 2025 oder 26. Aber ja, die Zahlen, hast du leider richtig erkannt, die werden dramatisch nach oben gehen, dramatisch, und nicht nur bei Krebs. Ganz ehrlich, wir haben aus meiner Sicht können wir uns nicht mal annähernd vorstellen, was für eine kranke Generation von Kindern, die jetzt Kinder sind, wir in 10, 20, 30 Jahren haben werden. Die Schädigungen, die jetzt bei den Kindern angerichtet wurden, weil Kinder machen leider etwas dramatisch Brutales in Bezug auf Krankheiten. Und zwar, sie nehmen immer die Schuld auf sich. Mhm. Denk mal nur an die Pädophilie, wo Kinder die Schuld auf sich nehmen, wenn sie missbraucht werden. Aber auch in anderen Bereichen. Wir alle haben als Kind oftmals die Schuld auf uns genommen, obwohl unsere Eltern die Doofen waren. Ich sag's mal knallhart, ja. Unsere Eltern haben sich nicht anständig benommen, aber wir haben immer die Schuld auf uns genommen. Und das genau passiert im Moment ganz, ganz arg. Also ich habe einige Freunde, die in mit Kindern arbeiten, egal ob das im Kindergarten ist oder eine Freundin von mir ist Kinderpsychologin. Wenn ich mitbekomme, was da im Moment passiert und wenn ich denke, dass das ja nicht deutschlandweit ist, sondern weltweit, und wenn ich weiß, was noch in armen Ländern im Moment mit Kindern passiert, diese Schädigungen, auch wenn Corona in Anführungsstrichen vorbei ist, im Sinne von, dass man nicht dieses aktuelle Corona hat wie jetzt, das wird ja immer so weitergehen. Diese Schädigungen, die sind ja jetzt einprogrammiert. Und die werden sich erst im Verhalten, diese Programme, die da jetzt ablaufen, die werden sich ja erst, als wenn die Kinder erwachsen sind, zeigen. Also zum Beispiel die Ängste, das nicht vertrauen können den Erwachsenen gegenüber, das nicht vertrauen den Lehrern gegenüber. All diese Programme, diese Entscheidungen, die Kinder jetzt im Moment treffen, die werden sich ja erst bemerkbar machen im Erwachsenenalter. Das heißt also frühestens in 10, 15, 20 Jahre werden wir die ersten Auswirkungen von dieser Geschichte hier sehen. Und ich sage einfach mal, wir wollen gar nicht wissen, was das ist. Das wird dramatisch sein aus meiner Sicht, weil es geht gar nicht. Wenn man ein bisschen was von Psychologie versteht, dann weiß man, was für geschädigte Kinder wir haben werden, wenn die erwachsen sind. Ja, das wird dramatisch sein. Also Krebs wird einfach so wie 2012 auch, ich sag irgendwo im 20%-Bereich, in manchen Ländern auch 30%-Bereich nach oben gehen. Aber ich glaube, gestörte Kinder wird im 50er noch mehr Bereich nach oben gehen.
Ja, keine guten Aussichten. Ich hoffe sehr, dass, auch wenn du das vorhin als Fehler genannt hast, dieses Thema Aufklärung, dass sich dennoch die Engagements lohnen werden. Also auch was das Thema Systemwechsel angeht, dass wir so lange dann eben doch nicht warten müssen und dass wir irgendwo Mechanismen, Parameter entwickeln können, dann doch das Ganze zu einer Chance zu wenden. Und das habe ich bei dir auch immer wieder rausgehört und rausgelesen aus deinen Publikationen auch. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt hier die Welt untergeht, sondern die Chance ist eben auch da, durch diese Phase, die wir jetzt hier gerade haben, dass unglaublich viele Menschen auch ein kritisches Bewusstsein entwickeln. Sei es, weil sie auf jemanden wie dich stoßen, vielleicht sogar jemanden wie mich stoßen, von selbst drauf kommen, weil sie einfach unabhängig davon spüren, dass irgendwas anders sein müsste und wir dann diesen Change doch irgendwo hinbekommen. Und auch dann wird es wieder Krisen geben. Das ist das Leben, oder?
Also wir haben immer ein Yin und Yang. Also wir reden ja in der Regel im Moment immer nur über die Verlierer dieser Krise, ja. Es gibt wahnsinnig viele Gewinner dieser Krise. Und ich möchte mal eins sagen, wer auch ein unglaublicher Gewinner dieser Krise ist, ist die sogenannte Alternativmedizin oder die ganzheitliche Medizin oder die nicht-universitäre Medizin. Also wir bei unserem Zentrum zum Beispiel, wir haben Warteschlangen, ja, wir könnten doppelt so viel Menschen aufnehmen, wie wir können. Ich kenne aber auch viele ganzheitliche Ärzte, die vergeben jetzt im Moment Termine für August oder September. Die sind ausgebucht für immer. Viele meiner Freunde, die haben keine Termine, die haben nichts. Die arbeiten Samstag, Sonntag und könnten fünfmal so viel Patienten aufnehmen, wie sie überhaupt schaffen. Ja, also es gibt ganz viele Gewinner. Und zwar, wer werden die Gewinner sein? Das sind alles diese Branchen, nenne ich das jetzt mal, diese Branchen, wo man sich ein bisschen Gedanken drüber machen muss, wie Ganzheitsmedizin. Ja, die meisten Menschen machen sich ja über Medizin gar keine Gedanken. Aber jetzt hocken doch die Leute alle zu Hause und Netflix wird irgendwann langweilig. Und selbst die Tagesschau verstehen die Dümmsten inzwischen, dass das doch nicht ganz so gut ist, ja, und so weiter. Also jetzt fangen die an, irgendwie mal über ihr Leben nachzudenken. Oder wie komme ich, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Geld habe, wenn ich jetzt keinen Job mehr habe, wenn ich jetzt kein Restaurant mehr habe. Mensch, was mache ich denn jetzt? Soll ich mich jetzt aufhängen? Was übrigens leider auch viele tun. Ja. Aber die sich nicht aufhängen, die müssen ja irgendwie andere Wege finden. Und was machen sie? Sie machen im klassischen Sinne Esoterik. Also sie fangen an, nach innen zu gehen. Sie fangen an, ja halt mal, was ist denn eigentlich mein persönliches Potenzial? Also die Menschen werden kreativer werden. Die Menschen werden all diese Branchen, wo man Kreativität braucht, wo man Nachdenken braucht, wo man mal Entspannung und Ruhe braucht, wo man aber dann auch wieder auf gut Deutsch gesagt den Arsch vom Sofa wegtun muss und jetzt mal anpacken muss. Diese Branchen, die werden ja alle die großen Gewinner sein, ja? Also für mich persönlich und mein auch privates Umfeld, wo ja viele aus der, ich sag mal, ganzheitlichen Medizin kommen oder überhaupt sehr viele, wenn ich da an manche Menschen denke, auch in der Friedensforschung kenne ich viele Leute. Also wenn ich denke, das sind ja alles Gewinner. Da ist keiner ein Verlierer von dieser Krise, weder finanziell noch im Umfeld, weil all diese ja jetzt die Gewinner aus dieser großen Krise sind. Und ich kann nur sagen, freut euch. So wie bei Harry Potter. Wäre Rowling nicht arbeitslos geworden, hätte sie niemals Harry Potter geschrieben, ja? Und wäre niemals eine der reichsten Frauen Englands geworden. So ist es hier auch. Bei Krebskranken. Ich habe ja viele Menschen auch dann später gehört, Gott sei Dank hatte ich diesen Tumor, sonst wäre ich nie dieser glückliche Mensch geworden. Oder da davor habe ich mit Alkoholikern und Magersüchtigen in der Psychiatrie und Psychoanalyse gearbeitet. Und viele haben mir gesagt, Gott sei Dank bin ich Alkoholiker geworden, sonst wäre ich nie dieser glückliche Mensch geworden. Und ich glaube auch, die Menschen, die jetzt mit ihrer Angst, die Angst anschauen, mit der Angst umgehen, die werden als Gewinner aus dieser Geschichte rausgehen. Es sind nur diese Menschen, die komplett sich zurückziehen, die nicht mit der Angst umgehen können. Das werden die großen Verlierer sein. Das werden die auch, die mehr krank sein werden. Aber die anderen werden viele Gewinner sein. Und ich persönlich glaube, am Anfang habe ich gedacht, das sind nur ein paar. Ich glaube, das sind viel mehr Menschen, als wir denken, die aus dieser Geschichte hier sehr positiv herauskommen werden, die sich nämlich in den letzten 12 Monaten Gedanken gemacht haben, wie noch nie in ihrem Leben. Und ich glaube, dass das der Anfang einer besseren Gesellschaft sein wird.
Ja, großartig. Ganz herzlichen Dank für diesen positiven Switch nochmal einen Anschluss daran. Ich bin da ganz bei dir und ich sehe das auch. Also ich sehe die Pflanzen und ich sehe die Gewinner und auch selber, also ich fühle mich auch als Gewinner dieser Zeit, weil ich jetzt ein besseres Leben führe als noch vor 1,5 Jahren. und sich da Optionen ergeben haben. Und man darf sie eben auch nutzen, ja, und den Blick dafür auf jeden Fall haben. Jetzt kommt tatsächlich die letzte Frage, die ich jedem meinem Interviewgast stelle. Und zwar, wer bist du im Rahmen von Lebenskunst gesund und bewusst als alter Mann? Also als jemand, der die letzten Jahre, vielleicht letzten Monate seines Lebens verbringt. Wo siehst du dich? Was wirst du tun? Was wünschst du dir für diese Zeit?
Klar, so wie alle im Moment, Gesundheit, das ist meins auch. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen tue ich sehr viel für die Gesundheit. Ich trainiere jeden Tag, ich ernähre mich gesund. Aber das viel Wichtigere ist Parasympathikus. Ich habe Gott sei Dank, mein bester Freund Klaus Pertl ist der Master of Parasympathicus Trainings, sage ich mal. Und immer wenn ich dann mal ausflippe und zu viel Adrenalin verbrauche, habe ich das große Glück, jemanden anrufen zu können, der mich runterholt, auf gut Deutsch gesagt, und der mir Wege zeigt, wie man wieder in Parasympathikus kommt. Also ich habe natürlich ein persönlich großes Glück. Aber ja, was möchte ich? Ich glaube an Karma und ich glaube an Wiedergeburt. Und deshalb werde ich in den nächsten Jahrzehnten werde ich ganz viel Karma-Punkte sammeln. Also ganz egoistisch. Ich bin ein positiver Egoist. Ich tue viel Gutes, aber vor allem, weil ich daran glaube, dass je mehr Gutes ich tue, desto mehr Karma-Punkte sammle ich für mein nächstes Leben. Und deshalb glaube ich, es lohnt sich, Gutes zu tun, auch für sich selber. Nicht nur im Sinne von, dass man jetzt Liebe und Anerkennung oder sowas abbekommt. Das ist alles zweitrangig, sage ich mal. Das wirklich Wichtiger ist, dass man einfach viel Gutes tut, weil man dadurch wirklich diese Karma-Punkte sammeln kann. Und ich werde noch verdammt viele Karma-Punkte sammeln, ja.
Also ich habe den Eindruck, dein Konto ist bereits gut gefüllt. Ich danke dir für deine egoistischen Karma-Punkte. Davon profitiere ich und wir alle und ich hoffe ganz, ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer. Und ja, das war ganz, ganz viel Input und wir haben einige Fäden auch wieder verlassen. Also zum Beispiel dein Zentrum. Das ist immer wieder erwähnt worden. Wir haben auch von der Therapie das ein oder andere angesprochen. Ich werde das nochmal im Abspann zusammenfassen. Natürlich alles in den Shownotes verlinken.
Super.
Ganz spannende Ernährungsweise, Öl, Eiweißkost etc. Ich stecke ein bisschen drin im Thema und werde das nochmal weiter herausstellen. Jetzt mit Blick auf die Uhr danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten und bei einem Menschlich Wirtschaften werde ich auch verlinken, sind wir aktuell ja sogar gemeinsam mit dran und okay. Ich bin gespannt, was daraus wird.
Super, ich danke dir, weil wir brauchen auch mehr Menschen wie dich. Wir brauchen vielleicht noch ein Missverständnis aufzuklären. Ich bin nicht gegen Aufklärung. Ich glaube nur nicht, dass das Wichtigste ist.
Ja. Ja?
Also
ja.
Deshalb, aber ich weiß, es ist wichtig, Menschen aufzuklären und das machst du ja fantastisch gut und deshalb ein herzliches Danke zurück.
Dankeschön. Alles Gute für dich.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war der zweite Teil des Interviews mit Lothar Hirneise und ich hatte versprochen, noch ein paar Sätze zu sagen, wie ich eigentlich zu all dem stehe, was Lothar in Teil 1 und 2 gesagt hat. Denn ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht vor ein paar Monaten zu mir gefunden hast, weil du etwas über Ernährung oder gesundes Altwerden hören wolltest und hoffentlich immer noch willst. Und ja, jetzt sind wir mehr und mehr in einen Bereich vorgedrungen, der für viele vielleicht mit gemischten Gefühlen betreten wird. Und das ging mir vor ein paar Jahren auch so. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie von Kindesbeinen an einen sehr kritischen Geist und ich hinterfrage alles und jeden und natürlich auch gerne und immer öfter auch mich selbst. Denn ich lebe eben schon seit meiner Kindheit ja immer irgendwie so ein bisschen abseits vom Mainstream. Und wenn dieses Abseits dann irgendwann Mainstream wird, was schon das ein oder andere Mal so der Fall war, dann gehe ich wie von Zauberhand weiter. Das ist kein bewusster Prozess. Es ist, ja, es sind einfach bestimmte Themen, die mich dann zu irgendwie auch interessanten Zeitpunkten in meinem Leben erreichen und denen ich dann folge und die mich woanders hinführen. Ein Beispiel ist eben die Ernährung. Ja, ich bin mit 16, 17 Jahren Vegetarier geworden. Und das war damals Mitte der 90er Jahre wirklich noch eine Ausnahme. Heute ist es ganz normal. Dann habe ich mich entschieden, mit Anfang 30, also vor gut 10 Jahren, Veganer zu werden. Und da war ich zunächst auch wieder die Einzige in meinem Umfeld. Und das war dann auch immer so ein bisschen anstößig für viele, zumindest ein Problemthema. Und heute ist es auch wieder ganz normal. Zumindest in den Großstädten, aber auch hier auf dem Land ist das in den Köpfen angekommen. Und wenn ich hier Menükarten betrachte, dann findet jeder Veganer irgendetwas Leckeres inzwischen. Ja, und es ist insofern auch inzwischen ganz normal, weil es eben insbesondere aus der Umwelt- und Klimabewegung als eine der großen Stellschrauben diskutiert wird, um eben die Erde zu retten. Ja, und tatsächlich, genau so hätte ich vor 3 Jahren auch noch gesprochen. Ich habe mir mit meinem Vegan-Dogma, das ich tatsächlich verfolgt habe, auch bei anderen Menschen sehr häufig den Mund fusselig geredet. Denn wenn ich Menschen eben nicht über das Tierleid erreichen konnte, dann doch wenigstens über das Klimathema, was uns doch wirklich alle betrifft. Ja, und als dann Greta Thunberg und Fridays for Future aufkamen, war ich bereits weg von dieser Überzeugung. Warum? Weil ich mich damit beschäftigt habe, dass zum Beispiel eine CO2-Steuer alles, aber nicht das Klima retten würde und vor allem die Wohlhabenden gar nicht tangiert, ausschließlich eben die Menschen, die ohnehin schon finanzielle Probleme haben und blöd dastehen in diesen Zeiten. Und ich habe mich auch mit den Folgen einer möglichen Ökodiktatur beschäftigt, die uns vorschreiben könnte, welche Autos wir fahren, wie oft wir fliegen, woher unser Strom kommt und eben, was wir essen sollten. So, und wie das derzeit diskutiert wird, ist es für mich eben kein erstrebenswertes Lebensmodell mehr. Wir befinden uns mitten im Prozess, eine Verbotskultur zu etablieren und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Entwicklungen demokratisch unter Einbezug diverser Meinungen aus den verschiedenen Geistesrichtungen und Wissenschaften und natürlich von uns, vom Volk, vonstatten gehen. Eben genauso die Corona-Politik, die ich als sehr paternalistisch von oben herab eben bevormundend empfinde. Und ich persönlich stehe in meinem Leben für Eigenverantwortung in der Gesundheit und im gesamten Leben. Und ich halte weder mich noch andere Menschen für grundsätzlich unverantwortlich und stets darauf bedacht, anderen und sich selbst gezielt zu schaden. Ich lasse eben nicht gerne etwas mit mir machen, das mich derartig einschränkt, wie zum Beispiel diese Lockdowns, die Maskenpflicht oder die Entwicklungen in Richtung Impfpflicht. Mir fehlt hier der demokratische Diskurs seit vielen, vielen Jahren. Und ich selbst, habe das schon mal hier das ein oder andere Mal erwähnt, habe 5 Jahre in der Politik gearbeitet. Das ist jetzt auch schon ja so 15, 20 Jahre her. Und es war damals schon noch ein wenig mehr möglich als heute. Aber auch schon damals gab es einen verengten Meinungskorridor. Ja, so würde ich das bezeichnen. Es gibt heute so etwas wie das Gute, das eine Richtige. Neuerdings auch Haltungsjournalismus. Und ich selbst war früher auch sehr, sehr anfällig dafür, ne? Vegan, Dogma etc. Denn ich will ja auch gut sein. Du vermutlich auch. Und auch Medienschaffende, die eben heutzutage Andersdenkende, viel zu wenig oder teilweise gar nicht mehr zu Wort kommen lassen in den üblichen Medien, sie sogar tatsächlich diffamieren als, Rechts, Nazis, Antisemiten, was ich sehr interessant finde. Auch fragwürdig und auch sehr gefährlich. Und die Tagesschau, die hat in ihren Statuten tatsächlich einen Erziehungsauftrag formuliert. Manche nennen das Propagandafernsehen. Und zum Glück gibt es ja freie Medien, zu denen ich mich selbst heute zähle. Ein Podcast ist ein Medium. Ich erreiche damit Menschen mit Informationen, mit meiner Meinung, mit Kommentaren zu bestimmten Sachverhalten, in meinem Fall Gesundheit und Lebenskunst. Und ich muss, um das senden zu können, keiner Gesinnung angehören, um hier eben so ein Interview auch wie mit Lothar Hirneise zu präsentieren, das so komplett abweicht von dem, was die meisten für richtig halten. Ich folge da lediglich meinem eigenen Impuls. Und sieh doch das gerne als Einladung an, dir eine andere Meinung einfach mal anzuhören und in dich hineinzufühlen, was das mit dir macht. Ist dein Widerstand womöglich sehr stark? Dann empfehle ich dir, schau da doch mal genauer hin. Hier könnte ein großer Entwicklungsweg für dich sein, der dich womöglich ganz woanders hinbringt, wenn du dich drauf einlässt. Sowas finde ich persönlich ja immer super spannend. Das ist auch für mich Lebenskunst, sich zu entwickeln. Und wenn diese Inhalte, die ich dir hier präsentiert habe, gar nicht mit dir resonieren, dann wirst du vermutlich gar nicht bis hierher gehört haben, gehe ich mal davon aus. Ja, das ist auch wunderbar, denn dann ist das nicht dein Thema. Wenn du hingegen voll mitgegangen bist, so nach dem Motto, ja, endlich sagt's mal einer, dann schau auch hier bitte genau hin und höre vielleicht die andere Seite. Vielleicht hast du einen Schulmediziner oder sogar Onkologen in deinem Umfeld, mit dem du dich unterhalten kannst. Und ich möchte gerne mal ein Beispiel von mir geben. Ilona Clemens, ja, meine sehr geschätzte Astrologin, die hier einmal im Monat eine Folge im Podcast beiträgt, die hatte zum Beispiel 2019 Brustkrebs. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, das du jetzt auch kaufen kannst. Es heißt Kraniche im Grenzland, eine Brustkrebserfahrung. Und Ilona hat sich damals für eine Chemo entschieden. Das hat etwas mit mir gemacht. Ja. Und ich habe auch Berührungsängste, tatsächlich ihr Buch zu lesen. Aber ich werde es lesen. Denn ich sehe Ilona ja leibhaftig vor mir. Sie ist sehr gut durch diese Therapie gekommen. Ob sie nötig war und ob die Chemo
wirklich die einzige Option war, die ihr zur Verfügung steht, das ist eine andere Frage. Aber ich respektiere natürlich, wenn ein Mensch seinen eigenen Weg geht und diesen mit Überzeugung. Und ich bin mir bei Ilona zu 100% sicher, dass sie zu jedem Zeitpunkt wusste, was sie da tut. Ja, und sie ist das blühende Leben. Also nichts ist zu 100% falsch und zu 100% richtig, wenn es um die Komplexität des Lebens geht. Wenn du dich aber für die alternativen Therapien interessierst, wie zum Beispiel die 3E-Therapie von Lothar Hirneise eben im Falle von Krebs, dann schau doch gerne mal auf meine Webseite in den Shownotes auf www.isabelbrandau.de. Dort findest du alle Verlinkungen zum Angebot von Lothar Hirneise. Und 3E heißt eben Energie, Ernährung, Entgiftung. Und als Ernährungsform wird bei der Krebstherapie die Öl-Eiweißkost von Johanna Budwig empfohlen, bei der Lothar Hirneise sogar persönlich gelernt hat. Wer ist Johanna Budwig? Sie war eine Biochemikerin und Wissenschaftlerin, die im Bereich heilförderliche Ernährungsweise für Krebspatienten geforscht hat. Und daraus ist eben diese spezielle kohlenhydratreduzierende Diät geworden, die offenbar sehr erfolgreich ist. Also das habe ich auch schon in anderen Zusammenhängen gehört. Und ich nutze die Omega-3-Öle von Johanna Budwig sehr, sehr gerne in meiner Ernährung und empfehle sie auch immer wieder. Denn man findet sie meines Wissens nach aktuell wirklich nur im Reformhaus und dort im Kühlregal. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn solche Öle werden schnell ranzig und dann auch gesundheitsschädlich tatsächlich. Sie müssen gekühlt gelagert werden und das findet man selten. Schau mal im Bioladen. Also da stehen diese ganzen Omega-3-Öle, Leinöle meistens normal im Regal und eben nicht gekühlt. Und in diesem Fall wird tatsächlich darauf geachtet, die Qualität ist sehr, sehr hoch. So, jetzt kommen wir zum Schluss und ich freue mich sehr, wenn du mit mir über diese ganzen brisanten Themen in den Austausch kommen magst. Das geht zum Beispiel auf Instagram, @isabelbrandau. Aber noch viel lieber wäre mir, du würdest meinen Telegram-Kanal abonnieren, denn dieser bietet aus meiner Sicht einen sehr viel geschützteren Raum und ich überlege gerade ernsthaft genau aus diesem Grund, ja, weil das eben ein geschützterer Raum ist und dort auch nicht zensiert wird, nicht von der Reichweite her reduziert werden kann, ja, Instagram und Facebook mittelfristig zu verlassen und meinen Fokus auf diese Plattform zu legen. Weil aktuell bietet sie eben viele Vorteile und das kann sich natürlich auch irgendwann wieder ändern. Aber ich experimentiere eben gerade. Und du findest mich bei Telegram auch unter meinem Namen Isabel Brandau. Und ich bemühe mich eben auch, diejenigen, die mir bei Telegram folgen, in Anführungsstrichen zu belohnen, dass sie interessanteren, wertvolleren, qualitativ hochwertigeren und auch exklusiveren Input von mir bekommen und Betreuung bekommen als auf Instagram. Das ist praktisch wie so eine Facebook-Gruppe, nur eben bei Telegram. Genau. Und in der nächsten Woche geht es gleich weiter mit dem Thema Dogmen hinterfragen. Ich habe Ingmar Marquardt gefunden. Ja, das ist wirklich so. Ich habe ihn gefunden. Lothar Hirneise ist ja ein sehr bekannter und beliebter Gast in Gesundheitspodcasts und auch in YouTube-Kanälen. Aber Ingmar, der ist gänzlich unbekannt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe da aber wirklich eine Perle gefunden, die aktuell total bescheiden im Stillen so viel Gutes bewirkt. Und ich freue mich wirklich, dir diesen wundervollen Menschen in der nächsten Woche präsentieren zu können. Wir sprechen auch hier richtig krasse Themen an, nur Ingmars Art und Weise ist ja für die zartbeseiteten Hörer unter uns wohl deutlich angenehmer anzunehmen als dieser kämpferische Ton eines gestandenen Lothar Hirneises oder auch Rüdiger Dahlkes. Hör dir gerne nochmal die Folge 15 an, wo ich ihn im Interview hatte, da wird auch ziemlich gepoltert. Diese beiden gestandenen Herren, die haben einfach schon vieles gesehen und lassen sich den Mund nicht mehr verbieten. Ich persönlich mag beides, das Laute und das Stille, und deshalb bekommst du auch beides von mir. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.